3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Nikos Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 21. Oktober und wir haben es ungefähr 2 Stunden nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Bobby und ihr hört den Millern Talk. Ah nee, wir sind ja beim Millern Ton. Bei den ganzen vielen neuen Podcasts und Wortneuschöpfungen kann man sich immer ein bisschen vertun. Ihr hört auf jeden Fall den Millern Ton nach dem Spiel Pauli gegen den 1. FC Nürnberg, was vor knapp 1000 Zuschauern 2:2 endet. Nürnberg ist 1:0 in Führung gegangen durch Schäffler relativ früh. Dann hat Salazar per Elfmeter den Ausgleich gemacht. Kurz nach der Halbzeit hat Geis ebenfalls per Elfmeter das 1:2 gemacht, bis Daniel Buballa kurz vor Schluss mit dem sehenswerten Treffer das 2:2 erzielt hat. Jetzt relativ kurzfristig eingesprungen ist, weil das mit dem Gesprächspartner aus Nürnberg nicht so ganz geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt hatte, ist Tim. Moin Tim.
Moin Bobby.
Na, wir können ja, dich kennen ja die ganzen Zuhörer schon, können wir bestimmt auf eine Vorstellungsrunde verzichten. Aber ich frage dich trotzdem mal, jetzt auch zu Corona-Zeiten vor allen Dingen, weil du auch das AFM-Radio live aus dem Stadion gemacht hast, wie ist denn so ein Tag für dich mit Anreise, mit Gesundheitsvorschriften, mit Maske, wie war der Tag so für dich?
Ja, da mit Maske im Stadion ist immer schon ein bisschen nervig, aber es gehört halt dazu. Ja, fürs AFM-Radio ist immer so das Ziel, dass man so 3 Stunden vorher so ein bisschen, ja, so um und bei im Stadion ist. Jetzt waren wir ein bisschen später im Stadion, waren wir ein bisschen spät dran, hatten auch drei Kopfhörer sozusagen gebucht für die Hörplätze. Und, boah, dann bauen wir mal auf. Da ist natürlich der übliche Schnack, wenn das Stadion voll ist, dann kommt hier und da immer noch mal jemand vorbei und dann unterhält man sich ein bisschen. Das haben wir reduziert, haben uns ein bisschen mit dem Mauro, ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt, dem Analysten von Nürnberg, haben wir uns noch unterhalten. Da hatte ich ihm schon gesagt, dass er das Zentrum vom FC St. Pauli, das müssen die erstmal verteidigt kriegen. Da hat er noch müde gelacht, aber ich glaube, nach der ersten Halbzeit hat er sich auch gefragt, wie sie das eigentlich machen wollen. Aber genau, also AFM-Radio ist immer, da ist man, muss man sich schon frühzeitig immer drum kümmern. Sonst zum Stadion, seit ich da oben G1 da bin, kann man ja auch mal ganz entspannt kurz vor Anpfiff da reinhuschen und kriegt da immer einen guten Platz. Aber jetzt mit AFM-Radio ist doch immer ein bisschen mehr. Und es fängt natürlich auch noch viel früher an, weil dann kriegt man ja die Spieltagsvorschau-Mappe und liest sich in den kommenden Gegner ein und schaut, was ist da los, wie haben die letzten Male gespielt, was erwartet einen und so. Und naja, ich schreibe ja jetzt auch immer Vorberichte zu den Spielen, deswegen, und höre natürlich auch die vor dem Spielgespräch ja auch natürlich immer. Und schaue mir auch immer gern die Pressekonferenzen von den Gegnern an. Und da ist man dann schon ganz gut informiert drüber. Also die Vorbereitung auf so ein Spiel, die beginnt dann für mich dann tatsächlich schon so 3-4 Tage vorher.
Du meintest ja gerade, ihr hattet ja auch 3 Hörplatznutzer. War das denn, weil ich hatte das sozusagen nur aus dem Fernsehen gesehen, dass ja die eigentlich nur auf der Haupttribüne die Plätze vergeben waren. Wart ihr denn trotzdem fürs Radio auf der Gegengrade und die Hörplatznutzer auch?
Nee, ja, also wir sind auf der Gegengrade, sind da auch geblieben auf der Gegengrade und wir sitzen da ja immer neben den Playstation-Zockern. Das weißt du ja, muss ich dir ja nicht erzählen, aber erzähle ich jetzt mal allen anderen. Das links von uns sitzen so, na, jetzt waren die nur zu zweit wegen Corona-Auflagen. Normalerweise sind das drei Jungs meist. Eine Frau habe ich da noch nie gesehen. Ich sage auch Jungs, weil die sind, und ja, naja. 3 Männer. Auf jeden Fall sitzen die da immer mit so einem Joystick und die machen nämlich dieses Positionstracking von den Spielern. Und da müssen die immer korrigieren, weil das, wenn dann die Spieler zu nah aneinander sind, dann kann das sein, dass der Tracker dann mal umspringt und dann wird ganz schnell aus Guido Burgstaller wird dann Daniel Kofi Djere und da müssen die das immer korrigieren. Aber das sieht echt immer so aus, die haben so ein Bildschirm vor sich. Sieht echt immer so aus, als wenn die da gemütlich sitzen und Playstation zocken. Das ist ganz witzig. Und aber die Hörplatznutzer, denen haben wir die Kopfhörer rübergebracht auf die Haupttribüne. Ist ein bisschen umständlich gewesen, weil wir ja normalerweise haben wir Arbeitskarten, mit denen wir auch den Innenraum betreten dürfen, aber das geht jetzt während der Corona, mit den Corona-Auflagen nicht mehr. Das heißt, man musste raus aus dem Stadion einmal rum und dann rein in die Haupttribüne und da die Kopfhörer abgeben. Aber genau, die Kopfhörer sind dann mit so einem Sender ausgestattet, der ist im ganzen Stadion, ist das hörbar.
Du, die wichtigste Frage natürlich noch, musstest du auch beim Reportieren vom Spiel eine Maske tragen oder nicht? Weil ich habe ja letzte Woche das Spiel in Sandhausen reportiert und da war es auch so, musste mir jetzt sagen, Hygienevorschriften unterschreiben und abgeben und sagen, bis wir auf den Platz gegangen sind, noch Maske tragen, aber dann zum Reportieren selbst durften wir die Maske abnehmen. Wie war das denn heute oder bei uns generell am Millerntor?
Ja, wir haben die Maske auf. Ich weiß gar nicht, ob sich da die Auflagen verändert haben, aber es war auf jeden Fall, als die Saison fortgesetzt wurde im Mai, da war es auf jeden Fall so, dass da Maskenpflicht auch war. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt aufgeweicht ist. Für die ZuschauerInnen ist das ja komplett aufgeweicht, oder was heißt komplett aufgeweicht? Also da können ja die eine Maske am Platz abnehmen. Aber bei uns, also ich habe da eine Maske auf, die ist auch richtig schön nass nach 90 Minuten. Das ist nicht mehr so schön, aber ist halt so, ne?
Ja, das kenne ich auch. Meine war nach Sandhausen auch nicht mehr im besten Zustand. Ja, ich würde mal sagen, lass uns mal zum Spiel übergehen. Und ich hatte vorher noch Training und weil ich irgendwie ein bisschen länger verletzt war, konnte ich Training ein bisschen früher aufhören und konnte dann
Oh,
ab.
was hattest du? Leichtes Ziehen in der Wade?
Ja, ganz, ganz leichtes Ziehen, womit ich auf jeden Fall gar nicht mehr weiterlaufen konnte. Und dann konnte ich perfekt um 20:37 Uhr über mein Handy auf dem Auto Sky einschalten, wobei die beiden Kommentatoren das echt seit langer Zeit mal wieder echt gut gemacht haben. Das konnte man sich echt ganz gut anhören. Und habe dann, wo ich die Aufstellung gesehen habe, habe mir gedacht, eieiei, die haben ja heute ordentlich was vor, oder nicht?
Ja, also ich meine, drei Innenverteidiger und sieben offensive Feldspieler, das muss man ja auch erstmal bringen, ne? Also ich habe da auch, also ich habe, als ich die Aufstellung gelesen habe, habe ich auch gestutzt erstmal und erstmal mir so ein, dann bastelt man ja immer so ein bisschen rum, ne? Ist dann Bubala doch linker Außenverteidiger und Olsson rechter Außenverteidiger, spielen die doch mit einer Viererkette, aber dann wurde doch eigentlich ziemlich schnell klar. Gerade weil Ditgen ja auch mit auf dem Feld war, dass das dann doch zwei Flügelverteidiger werden, Olsson und Ditgen. Und dann habe ich gedacht, alles klar, dann spielen die halt ohne echten Sechser und klappen das Visier hoch, ne? Abteilung Attacke.
Ja, ich finde, das hat man auch irgendwie am Anfang richtig gemerkt. Ja, die haben ja richtig Druck gemacht, sagen, also ja, komplettes Pressing gespielt, auch die Innenverteidiger richtig hochgepresst. Und irgendwie dann auch zweite Minute der Freistoß von Salazar, das war ja direkt mal, also keine Großchance, aber schon mal ein Ausrufungszeichen. Aber da haben wir natürlich auch direkt die Quittung dafür bekommen. Also erst einmal durch das Abseitstor da von Hack einmal schön diagonal ausgespielt. Und was dann später beim 0-1 nach dem Fehlpass von Abevoy auch wieder passiert ist. Ein diagonaler Ball irgendwie über unsere hochstehende Dreierkette oder pressende Dreierkette. Und dann waren die da zu zweimal durch.
Ja, das ist natürlich genau so, wie man spielen muss in Umschaltsituationen. Ne? Das Tor von Nürnberg, das 1-0, ist natürlich genau das. Also echt super gespielt von Nürnberg. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also Fehlpass von Abbevoor ist dann der Spieler von der Dreier-Abwehrkette, der nach vorne gerückt ist. Und Geist nimmt ihn auf und spielt ihn quasi blind auf die Seite von Abbevoor, der eben vorgerückt ist. Weil er weiß, Abbevoor, da hat er den Ball herbekommen. Der ist nicht mehr auf seiner Position und genauso hat sich dann auch der Lokkemper dann sofort in den Raum bewegt, als der gesehen hat, der Ball ist weg. Also dass dieses Umschalten dann einfach unglaublich gut funktioniert und dann ist das eine Kettenreaktion. Ne? Lokkemper ist schon im Strafraum, Ziereis muss raufrücken und Bubala kann nicht mehr rechtzeitig ins Zentrum 1-0. Genau ist genau das passiert, was eben mit der Aufstellung durchaus auch passieren kann, das Risiko, was die da eingegangen sind, ne? Aber genau, also
Ja, ich.
war ja beim ersten Tor oder beim ersten Tor, was nicht gegeben war, es ja eine ähnliche Situation, aber ich fand das bemerkenswert, wie gut Nürnberg in dem Moment auch umgeschaltet hat. Es hätte ja auch sein können, dass Geis erstmal den Ball kontrollieren will, aber der hat echt sofort geschaltet, das fand ich gut.
Ja, ich fand irgendwie noch beim ersten Abseits-Tor von Hack, das war ja auch ein langer Ball, das war ja schlussendlich abseits, aber da stand auch Avevor, ich sag mal, 2, 3 Meter tiefer als Kollege Ziereis und Bubala. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Situation geschuldet war oder ob es eine mangelnde Absprache war, aber da hat man schon gesehen, dass er da einmal sich hat ein bisschen zu tief fallen lassen. Und da hatten wir halt noch Glück, weil es dann halt die Fußspitze oder der Fußnagel halt noch im Abseits war.
Ja, es ist natürlich, ich finde, man merkt dem schon an, dem Avevor, aber auch Ziereis, dem merkt man schon an, dass die beide echt wenig Fußball gespielt haben in der letzten Zeit. Avevor so lange verletzt gewesen, der braucht echt noch Praxis. Und es ist natürlich ein ganz anderes Spiel, was die inzwischen spielen, ne? Also wenn du auf einmal jahrelang warst du ein Innenverteidiger, der sich hauptsächlich aufs Verteidigen konzentriert und auf einmal wird dann von dir natürlich auch erwartet, dass du im Aufbauspiel irgendwie aktiv bist und dann heißt es auf einmal, ja, nee, wir spielen keine langen Bälle auf was weiß ich wen nach vorne, sondern wir bauen hier flach auf und das ist jetzt eure Aufgabe als Innenverteidigung. Das ist schon viel verlangt, das ist ein Lernprozess und Timo Schulz hat das ganz gut gesagt, ne? Wer viel macht, macht auch Fehler und ja, passiert halt, war natürlich super ärgerlich, dass sofort irgendwie nach 8 Minuten steht das 0-1, genau durch die Situation. Wenn St. Pauli das verliert, dann weiß man sofort, was da in den üblichen bekannten Zeitungen steht, ne? Und sagt hier, vercoacht, falsche Aufstellung und dann wird sofort gemosert. Jetzt ist es andersrum passiert.
Ja, ich finde aber, also auch wenn wir, das war ein kleiner Nackenschlag, dann nach 8 Minuten, obwohl wir gut gestartet sind, haben danach aber eigentlich gefühlt genauso weitergespielt, auch ordentlich weiter Druck gemacht. Ich glaube, Becker hatte ja auch noch einmal den Pfostenschuss da gegen Außenpfosten. Da haben wir uns eigentlich nicht von beirren lassen und haben dann ja auch in der 28. durch einen Foul-Elfmeter, der ja erst nicht gegeben worden, erst durch einen Videoschiedsrichter den Ausgleich gemacht. Wie war das im Stadion? Hat man da direkt gewusst, dass da noch was nachkommt? Hat man das mitbekommen? Wusste man genau, was los war?
Also wir haben beim AFM-Radio normalerweise haben wir einen Monitor, wo das Bild auch mitläuft und dann auch die Zeitlupen. Den haben wir vergessen anzuschalten in der ersten Halbzeit. Da haben wir gedacht, der ist kaputt. War aber nicht, wir haben ihn nur nicht angeschaltet. Total professionell. Aber wir hatten die Situation, hatten wir gesehen, da hatten wir irgendwie gedacht, das war ja das Gereda reingelaufen, da stand Burgstaller, der stand fast so ein bisschen im Weg da irgendwie. Und dann haben wir aber nicht gesehen, dass da irgendwie ein Kontakt war, aber gesehen, dass er hingefallen ist. Es gab ja aber auch keine große Beschwerde, also das haben wir zumindest nicht auf dem Platz wahrgenommen. Und dann war kurz danach, war das Foul von Salazar, ist es glaube ich gewesen. Auf jeden Fall war da so eine Situation zwischen Valentini und Salazar. Und die standen sich dann auch so face-to-face gegenüber. Und dann war kurz Diskussion. Und dann wurde der Schiedsrichter zum Spielfeldrand gerufen. Und da waren wir uns dann erst nicht sicher, ist das die Situation mit Jere oder ist da zwischen Salazar und Valentini irgendwas vorgefallen? Und da war die Anzeige im Stadion. Da stand auch nur, dass sich jetzt der Video Assistant Referee eingeschaltet hat. Aber da stand dann noch nicht die Frage, normalerweise steht da ja auch gerne dann Elfmeter oder nicht, also oder Strafstoß oder nicht, oder Handspiel oder nicht, ja, nein. Aber das stand da gar nicht, da war nur das Zeichen für Video Assistant Referee, aber wir wussten nicht genau, worum es geht, aber dann, der hat ja nicht lange gebraucht, der Schiedsrichter. Es ging ja relativ fix und dann war auch klar, worum es da geht, um welche Situation.
Ja, ich hatte das im Fernsehbild auch nicht direkt gesehen oder ob dann ein Kontakt war. Lag auch vielleicht daran, dass ich gerade ausgestiegen bin und auch auf meinen 2 mm Bildschirm geguckt habe. Aber wo die es dann irgendwann in den Zeitlupen und Wiederholungen gezeigt haben, war es schon ziemlich deutlich, fand ich. Und dann irgendwie Salazar, der ja echt, also ich fand ihn ja schon in Bochum beim ersten Spiel, auch wenn er noch nicht so viel rumkam, schon relativ stark. Der hat ja sagen die erste Halbzeit und auch die zweite Halbzeit echt über so viel Druck gemacht, so viel geackert und auch, ich vergleiche den immer so ein bisschen wie Mats Müller-Dahli. Also ist natürlich ein bisschen kräftiger und aber hat irgendwie genauso eine gute Technik. Den kannst du immer anspielen, der kann sich so, hält immer den Ball, kann mal an 1-2 vorbeigehen und macht das Spiel dadurch immer relativ schnell, finde ich.
Ja, ich fand den auch bemerkenswert. Ich fand gut, dass er, der hat ja jetzt im Bochum, aber auch gegen Heidenheim, hat er ja auf einer offensiveren Position gespielt, so auf der 10 oder so auch so ein bisschen nach außen versetzt dann offensiver. Da hat man jetzt schon gegen Nürnberg gemerkt, dass das doch dieses tiefere Spiel auf der 8, das liegt ihm noch wesentlich mehr. Wobei der eigentlich, also dem wird wahrscheinlich einfach gesagt, hier, du spielst im Zentrum und der geht ja sowieso dahin, wo er hingehen wollte. Da war es auch total wichtig und die Leistung ist total untergegangen. Das Finn-Ole Becker, der war im Grunde die ganze Zeit nur damit beschäftigt, Räume zu sichern und Löcher zu stopfen und gut im Raum zu stehen für zweite Bälle, weil Salazar sich da einfach bewegt hat wie ein bunter Hund und einfach an allen Ecken und Enden mitspielen wollte sozusagen. Also ich fand, dass Finn-Ole Becker ein genauso riesiges Spiel gemacht hat, aber eben in einer ganz anderen Rolle, die eben nicht so auffällig ist.
Ja, und ich finde auch, wenn wir jetzt sagen, mit dieser Aufstellung und mit diesen Spielern spielen, wir haben da in der Mitte echt ballsichere und spielstarke Spieler mit dem Becker, mit dem Salazar, mit dem Schiré, der vielleicht mal in der Mitte, vielleicht mal außen ist. Also sagen, auch wie du schon angesprochen hattest, wenn wir hinten sagen, echt rausspielen wollen, dann haben wir da in der Mitte und auch vorne echt ganz, ganz ballsichere, spielstarke Spieler, finde ich.
Ja, absolut. Ich glaube, dass im Laufe der Saison Lukas Daschner noch da reinwachsen wird. Der hat ja unglaubliche Aktionen zwischendurch drauf, ist aber noch nicht so ganz. Ja, ich glaube, habe ich glaube ich schon mal in der Montagssendung gesagt, dass das so ein bisschen Athletik ist, die da vielleicht noch ein bisschen fehlt, ein bisschen Dynamik. Aber der kann sicher auch noch, der kommt da in diese Riege rein. Und wenn dann, ja, Burgstaller ist ja jetzt verletzt, auch ziemlich schwer, wenn man das jetzt so verfolgt hat. Ich hoffe, der wird schnell wieder gesund, aber den hat man zum Beispiel auch angemerkt, dass er jetzt noch gar nicht so drin war im Spiel. Das heißt, ich würde vermuten, wenn nochmal so eine Aufstellung kommt, also das Visier nochmal so hochgeklappt wird, dann könnte es auch tatsächlich dazu führen, dass Jerry dann eher noch eine offensivere Position besetzt und Lukas Daschner dann auch diese Zehnerposition besetzt und dann schlackern, glaube ich, richtig die Ohren bei den Gegnern vor so einer Aufstellung.
Ja, das glaube ich auch. Und bei Daschner, ich finde, wir hatten ja schon öfter mal Spieler, also so ähnlich vom Spielertyp. Daschner ist natürlich noch ein Tick größer, aber die sagen so technisch stark, so ein Überraschungsmoment, so ein Meier oder Neudecker, die so, ich sag mal, so grob ähnlich sind. Die haben aber auch immer so mindestens ein Jahr gebraucht, bis sie richtig eingeschlagen haben, bevor sie ein Jahr gut gespielt haben und dann wieder weggewechselt sind. Also ich glaube auch, dass er kommen wird, aber es ist schon verständlich, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, bis er kommt.
Ja, absolut. Also ja, wenn das jetzt so ein bisschen verletzungsfrei abgeht noch, was ja jetzt mit Burgstaller leider nicht der Fall ist, aber dann glaube ich, dass wir schon fußballerisch echt einen richtigen Satz nach vorne machen können. Auch super variabel. Also jetzt kommt Darmstadt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der FC St. Pauli nicht so spielen wird wie gegen Nürnberg, weil Darmstadt doch sehr viel auch sehr viel Ballbesitz spielen will und das auch gut kann. Die sind ja auch super eingespielt. Da könnte ich mir vorstellen, dass das eher so ein bisschen, ja, vielleicht eher Richtung Viererkette tendiert oder zumindest nicht dieses zwei Stürmer und Cherie-Aufstellung. Wird es ja wahrscheinlich sowieso nicht werden, weil Burgstaller ja verletzt ist, aber ich glaube, selbst dann, selbst ohne, könnte es eher darauf hinauslaufen, dass Marvin Knoll wieder spielen würde als Sechser vor der Abwehr. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, und dann bis zur Halbzeit war es ja immer noch ein richtig gutes Spiel. Ich glaube, Hack hatte noch so ungefähr nach einer halben Stunde, also kurz nach unserem Tor, eine Riesenchance, wo wieder irgendwie.
War da nicht ein Handspiel? Also hat da nicht vor Hack, ich weiß gar nicht, welcher Spieler das war, der hat einen Ball aus der Luft gefischt und ich habe die Wiederholung nicht gesehen, weil wir ja unseren Fernseher da nicht zum Laufen gebracht haben. Aber das sah für mich total nach Handspiel aus.
Also ich habe jetzt sagen beim Bezahlsender habe ich nichts dergleichen vernommen, aber es war auch halt auch ungefähr noch um den Dreh, wo ich gerade ausgestiegen, umgestiegen und auf dem Fernseher umgeschwenkt habe. Deswegen kann ich es ja nicht genau sagen, aber ich glaube, also auch wenn es Handspiel war, in dem Moment haben sie es halt nicht gepfiffen, weil der Schuss drüber ging und es dann schlussendlich egal war. Aber es hätten die also bestimmt nochmal mit dem Videoschiedsrichter überprüft, wenn es so weit gekommen wäre. Aber ich fand, da war auch wieder gleiche Aktion. Da stand Buballa ein bisschen zu tief und ich glaube, es war ja auch wieder ein langer Ball, der dann zurückgelegt wird zu Hack, der da komplett frei steht und den dann aus 7,5 Meter, 11 Meter übers Tor semmelt.
Ein bisschen unglücklich von Robin Himmelmann in der Situation, glaube ich.
Ja,
Auch.
der war da so ein bisschen
Also,
verloren.
da ist er, glaube ich, ein bisschen ist da ja mit aus dem Tor gelaufen, aber hat es dann irgendwie mittendrin abgebrochen. Also so richtig, richtig glücklich sah das nicht aus, aber ist ja kein Gegentor gefallen, deswegen lassen wir das mal schön unter den Teppich fallen.
Dann sagen zur Halbzeit hat Nürnberg, hast du ja auch geschrieben, ja, hat Nürnberg ja einmal,
Hast du ja Mikro ausgemacht, ne?
ja, okay, das klang bei mir gerade auch ein bisschen versetzt. Schneiden wir einfach ganz, ganz dezent raus. Schön, also Yannick schneidet ja für mich, deswegen schon mal nochmal danke und schöne Grüße, Yannick, dass du das einmal rausschneiden musst.
Jetzt müssen wir es drin lassen.
Jetzt müssen wir es drin lassen. Ja, dann lass mal mit der zweiten Halbzeit weitermachen. Da hat ja Nürnberg ein bisschen das System umgestellt. Ich glaube ja auch, oder auch auf Fünferkette umgestellt. Und ich finde, das hat man so ein bisschen in der zweiten Halbzeit gemerkt. Also das Spiel fand ich war immer noch intensiv, aber die Torchancen auf beiden Seiten ein bisschen abgenommen haben.
Ja, ich meine, durch die Umstellung in der Dreierkette, Tom Kraus ist da nach hinten gerückt. Der ist dann zentral zwischen die beiden Innenverteidiger gegangen. hatte Nürnberg viel mehr Druck auf den Außenverteidigern, ne? Also beziehungsweise hat viel mehr Druck über die Außenbahn gemacht, und das bei einer Dreier-Abwehrkette, die St. Pauli da hatte, ist es natürlich so ein bisschen Gift gewesen. Und Tom Kraus hatte sowieso in der ersten Halbzeit null Zugriff im Zentrum auf die Spieler, und dann ging das so schon ein bisschen besser auf, und dann gab es so also zwei, drei Situationen, wo dann eben genau das passierte, was nicht passieren soll, ne? Dass bei einer Dreierkette oder einer Fünferkette will man ja immer als gegnerische Mannschaft hinter den Flügelverteidiger kommen mit dem Ball, und das ist auch schon vor dem Elfmeter ist das, glaube ich, zweimal passiert, und auch nach dem Elfmeter ist es dann zweimal passiert. Und dann, ja, ey, super radikaler Wechsel. Also mal eben zwei Innenverteidiger auswechseln und die ganze Kette umstellen. Kannst du halt machen, wenn du fünf Auswechslungen hast, dann kannst du dir das überhaupt erlauben, aber
Ja, ich fand auch sehr, sehr witzig an der Aktion, dass erst, oder die Anzeigetafel geht hoch, Avivor wird ausgewechselt und Ziereis geht schon zu Avivor, um die Binde zu holen. Nur, dass er dann 4 Sekunden danach sieht, dass seine Nummer auch noch aufblinkt und dass er auch noch mit raus muss.
Ja, bitter. Ich weiß, dass einige von den Nürnbergern sich so ein bisschen echauffiert haben darüber, die gesagt haben, dass Avivor tatsächlich, der hatte ja schon Gelb zu dem Zeitpunkt, wegen des Elfmeters, dass der davor für so einen Trikotzupfer hätte gelb-rot sehen können. Ich weiß nicht, ob diese Gefahr da auch so ein bisschen mit reinspielte oder nicht. Weil rein theoretisch kannst du ja Luka Zander einwechseln und du nimmst nur einen von den beiden raus und dann spielst du halt mit Olsson als Rechtsverteidiger und alles ist gut, ne? Also dann hast du deine Viererkette. Aber es ist ja schon deutlich gewesen, ne? Also du hättest ja auch ohne Auswechslung hättest du ja auf eine Viererkette umstellen können. Also hättest ja auch einfach so Olsson in eine Viererkette reinziehen müssen, dann hätte Bubala links rausgeschoben und Ditgen und Djere, also Djere ist dann ja auf rechts ausgewiesen, Ditgen hätte einfach da bleiben können, wo er war. Deswegen der Wechsel, das war schon ein Statement, um Stabilität wieder reinzukriegen. Und es hat funktioniert. Also, muss man ehrlich sagen.
Ja, also war auf jeden Fall ein richtiges Ausrufungszeichen. Ja, auf jeden Fall vorher hatten wir ja gerade schon angesprochen, oder auch natürlich Handelfmeter, Avivor steht leicht im 16er, hat den Arm halt oben, kriegt ihn gegen, vergrößert leicht die Hand, die Fläche, also ist halt, Regeln sind halt so, ist ein Elfer. Geis macht ihn natürlich richtig trocken mit einem strammen Stoß in Pfosten rein. Da kann, also Himmelmann ist ja auch nicht als Elferkiller bekannt, aber da kann er natürlich auch nichts machen. Ja, und ich finde, danach haben wir nicht mehr, oder waren immer noch druckvoll, hatten aber nicht mehr so die vielen großen Chancen. Haben auch mehr mit, finde ich, oder hatten wir in der ersten Halbzeit auch schon ein paar lange Bälle auf Mackinock, wenn wir uns irgendwie hinten nicht rausspielen konnten. Und dann hatten wir noch so, ich glaube in der 78. war es das Sensationstor von Daniel Bubala. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass er sowas kann.
Ja, ich glaube, das Tor, was er damals vor 5 Jahren gegen Düsseldorf gemacht hat, das war auch schon so ein fettes Volley-Ding. Also Bubala hat auf jeden Fall, also wenn der trifft, dann richtig, so ungefähr, ne? Also der hat damals dieses Tor gegen Düsseldorf, das war auch, da habe ich auch gedacht, so alter Falter, der ist ein geiles Tor gewesen. Aber ja, dann hat er sich halt 5 Jahre Zeit gelassen, hat er sich aufgespart. Kann man mal machen. Was ich bemerkenswert fand, war, dass Daniel Bubala dann, ne, war linker Innenverteidiger in der Dreierkette, da ist er dann, spielt er ja als Innenverteidiger. Auf einmal darf er wieder Linksverteidiger spielen, was er jahrelang davor gemacht hat, hat das aber hat so viel Offensivpower gehabt wie davor in 4 Jahren nicht zusammen. Das fand ich schon bemerkenswert, wie anders er die Rolle als Linksverteidiger da jetzt unter Timo Schulz da interpretiert im Vergleich zu dem, was er früher gespielt hat.
Ja, was bleibt uns noch zu sagen, Tim? Saisonstart jetzt, 4 Spiele, 5 Punkte ist, ich würde mal sagen, okay, hätten wir das Spiel verloren, wäre es nicht so gut gewesen, oder wie siehst du das?
Ja, also wenn man das an Punkten misst, ist das, ist das okay. Also ich glaube, Sandhausen waren wir wesentlich besser, da hätten wir durchaus gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Ja, Heidenheim waren wir einfach brutal effektiv, das muss man auch ehrlich so sagen. Also das kannst du auch gut gerne verlieren oder nur einen Punkt holen. Punktemäßig ist das schon okay. Was halt bemerkenswert ist, ist, dass man schon deutlich erkennt, dass ein ganz anderer Geist da jetzt reingekommen ist in die Truppe. Ne? Also sowohl was Formation angeht, aber auch was die Herangehensweise oder die Aggressivität angeht. Ich meine, das, was in der ersten Halbzeit, was wir da gesehen haben, dieser Kampf um die zweiten Bälle, wurde ja doch auch, hast du ja auch gesagt, viele lange Bälle, Entschuldigung, auch immer wieder auf Mackinock gespielt. Diese Aggressivität, die sie da an den Tag gelegt haben, das hat man, sieht man auch nur, wenn die Leute auch richtig eingestellt sind, würde ich jetzt mal behaupten. Und das, so ein Spieler wie Christopher Avevoa so einen Fehler macht, passiert halt. Andere Fehler passieren halt auch. Ich glaube, inzwischen, es ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Pathos dabei, aber ich glaube, inzwischen schafft man, ist da so eine Arbeitsatmosphäre vielleicht auch vorhanden, wo das einfach auch zum Teil dieses Lernprozesses dazugehört, dass man da auch Fehler macht, ne? Und dass das auch jedem zugestanden wird. Ist so der Eindruck von außen, den er so ein bisschen hat gerade. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Ja, also ich finde das auch, also generell von der ganzen Atmosphäre im Verein und auch wie das in der Mannschaft wirkt. Also die ackern ja richtig, die machen bis zum Schluss. Und zudem finde ich es halt auch ein gutes Zeichen, wenn du am Anfang der Saison echt an sich gute Spiele machst und nicht, wie wir es ja auch schon mal unter ein paar Trainern hatten, irgendwie sich komplett hinten einmauern und beten, dass wir in der 90. einmal nach einer Ecke treffen. Also ich finde, das ist an sich, sozusagen unabhängig von den Punkten, so wie wir spielen, macht das echt Freude und Spaß auf die Zukunft, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also ich würde mir wünschen, dass ich noch ein oder zweimal häufiger diese Saison so eine Aufstellung sehe und merke, okay, heute wird das Visier wieder hochgeklappt. Das finde ich ganz toll. Werden sich natürlich aber auch einige andere Teams genau angeschaut haben, wie man den FC St. Pauli da knacken kann jetzt. Ne? Also Nürnberg hat das ja, der Robert Klaus, der Trainer von Nürnberg, der hat das ja vorgemacht. Die Umstellung hat ja total gut funktioniert und ja, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ist ja auch so immer so ein bisschen so ein kleines Mindgame, was da stattfindet. So stelle ich mir das zumindest vor, zwischen Analysten und Trainern und so, zwischen den Teams.
Ja, das glaube ich auch. Und ein kleines Problem haben wir auch ja noch. Wir spielen jetzt ja zweimal auswärts am Stück und haben auch unter Timo Schulz auswärts bis jetzt sozusagen nur in Bochum spät noch einen Punkt geholt. Im Pokal sind wir ja untergegangen. In Sandhausen haben wir auch unglücklich verloren und spielen jetzt, wie gesagt, erst in Darmstadt und dann noch beim anderen Verein aus Hamburg. Also ich sag mal, wenn wir unsere Auswärtsschwäche nicht in den Griff kriegen, könnte das trotzdem noch zum Problem werden und jetzt auch kurzfristig, weil das die nächsten beiden Spiele sind.
Ja, aber das letzte Spiel innerhalb Hamburgs gegen einen anderen Hamburger Verein haben wir ja auch auswärts gewonnen, ne?
Das haben wir auswärts gewonnen.
Deswegen, ja, ich glaube, diese Auswärtsschwäche, da sind auch viele unglückliche Niederlagen oder Punktverluste dabei gewesen. Letzte Saison waren wir sowieso klar, dann auswärts haben wir echt teilweise echt schlecht gespielt, aber ich würde da keine große Nummer draus machen, also das ganze Thema nicht größer machen, als es ist. Und bin mir ganz sicher, dass wir früher oder später auch auswärts stark sein werden. Jetzt kommt Darmstadt, das ist, hatte ich ja schon gesagt, ein Team, was total auf Ballbesitz setzt. Die werden schon Probleme haben mit so schnellen Umschaltspielern, wie der FC St. Pauli sie im Kader hat. Also da schätze ich die Chancen gar nicht mal so schlecht ein.
Ja, Tim, jetzt haben wir ja relativ spontan doch schon eine ganze halbe Stunde gefüllt. Ja, willst du noch irgendwas Sinnvolles zum Ende von dir loswerden, preisgeben?
Nee, ich habe schon die ganze Zeit nichts Sinnvolles gesagt, dann fange ich jetzt nicht damit an.
Nee, gut, Tim, ich danke dir, dass du so kurzfristig eingesprungen bist und danke auch allen Hörern und wünsche ihnen alles Gute, was sie sich unser spontanes, nicht geplantes Gelaber hier angehört haben. Und ja, ich bin am Samstag, fahre ich mit live nach Sandhausen, mach das AFM-Radio da, falls ihr nicht dem Bezahlsender folgen wollt.
Fahr bitte nach Darmstadt, nicht nach Sandhausen.
Oh Gott, ja, nicht nochmal nach Sandhausen. Da war ich die letzten beiden Male schon. Ja, ich fahre nach Darmstadt auf jeden Fall. Live fährt auch nach Darmstadt. Wunderbar, Tim. Ich sag dir danke und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Ciao.